Eine von den meistgestellten Fragen, wenn es um Weihnachten, wenn es um die Festtage geht, wie überleben wir Weihnachten? Wie überleben wir Weihnachten? Die einen haben Mühe, wenn es die ganze Zeit dunkel ist. Die anderen haben einen verreckten Stress jetzt im Advent. Oder wieder andere müssen Weihnachten daheim alleine feiern. Jetzt habe ich eine Not, wo ich merke, die ist auch ziemlich prominent. Und zwar das Bauchweh. Wie überleben wir das Bauchweh an Weihnachten? Ich habe da etwas herausgefunden. Zwar möchte ich euch das zeigen, hier meine Bauchweh-Tabelle. Ich habe gemerkt, dass gerade an den Festtagen, dass wir ziemlich viel Bauchweh überkommen. Also an Weihnachten essen wir so viel und an so vielen Abenden, dass wir Sodbrennen überkommen. An Ostern bekommen wir Verstopfungen, wenn wir so viel Schoki essen. An Pfingsten, da sind wir draussen, machen Sport, da gibt's Seitenstechen. Und im Advent, dort haben wir so viel Stress, dass beim einen oder anderen der Blinddarm kommt. Ihr merkt, das Bauchweh an unseren Festtagen ist intensiv und ich darf jetzt euch da nicht einfach alleine lassen mit diesen Nöten, sondern ich habe eine Expertin geholt, die uns hilft, hier ein bisschen Fuss zu fassen. Könnt ihr mit mir die Kriege begrüssen, die uns da weiterhilft? Kriege, du arbeitest in der Drogerie und hast uns gute Mittel, wie wir hier unser Bauchweh können überleben. Könntest du uns helfen, was macht man, wenn man Sodbrennen hat?
Also dann würde ich vielleicht einmal ein bisschen auf Kaffee verzichten. Das ist immer noch etwas, was Sodbrennen geben kann. Ein bisschen weniger fettig essen.
Jawohl. Und könnte man noch etwas nehmen, dass man auf das nicht müsste, so verzichten?
Ja, man könnte ein bisschen Herdäpfelsaft trinken, da könnte man am Regenstag Kaffee machen. Und wenn es dann gar nicht geht, dann könnte man auch mal ein Riopan-Gel oder halt eben so für das Medikament zurückgreifen.
Riopan-Gel. So, mega cool. Also, das wäre jetzt an Weihnachten. An Ostern, was können wir gegen Verstopfungen machen?
Viele Schocke.
Ja, wegen der Schocke, ja.
Also,
neben
dir
halt
auch wieder mal wieder
ein
paar Tage auf
Schocke
verzichten.
Hui, Schocke, du.
Vielleicht ein bisschen mehr Salat und Gemüse essen. Viel trinken. Und wenn es dann nach ein paar Tagen noch nicht gut ist, dann können wir mal ein Dulgulax oder so nehmen.
Dulgulax. Dulgulax. Also, ungefähr so. Cool. Kriege, was machen wir bei Seitenstechen? Gibt es da auch ein Medikament?
Da habe ich leider nichts. Geht eigentlich dann wieder weg, wie es
vor ist. Also, das muss man
einfach. Dehnen, ein bisschen durchstrecken, ein bisschen schonen und dann geht
es
dann
von der Reihe
wieder weg.
Ah. Dehnen. Also. Und was machen wir, wenn wir den Blinddarm haben im Advent?
Ja, ich denke, da ist dann der Doktor und Spital.
Aha. Also, da gibt es kein Mittel.
Nein.
Und wie merkt man, ob ich den Blinddarm habe?
Ja, das sind ziemlich kräftige, stechende Bauchschmerzen. Mhm. Man gibt so einen Trick, wo man sagt, wenn man auf der rechten Seite reindrückt und wieder loslässt, dann tut es dann noch mehr weh. Mhm. Ich denke, dann sollte man dann wirklich den Arzt aufsuchen.
Super, danke vielmals, Kriege. Du hast uns geholfen, dass wir mit dem Bauchweh umgehen können, jetzt gerade an den Festtag. Merci vielmals. Wenn ich in die Bibel schaue, und über das Kommen von Jesus an Weihnachten nachdenke, dann merke ich, dass Gott selber enorm viel Bauchweh hat. Er leidet zwar jetzt nicht unter Sodbrennen, Stress und Verstopfungen, aber nein, er bekommt Bauchweh, weil sich Gott in unsere Situation hineinversetzen kann. Und das macht mit ihm etwas. Modern würde man vielleicht sagen, Gott hat enorm viel Empathiefähigkeit. Das ist doch ein schönes Wort. Empathiefähigkeit. Also Gott kann sich in unsere Situation hineinversetzen und das macht etwas mit ihm. Immer wieder, wenn Jesus Menschen begegnet, dann bekommt er Mitleid mit ihnen. Und da gibt es ein spezielles Wort, zum Beispiel bei der Speisung von den 5000, dort, wo Jesus das Brot tut vermehren und ganz viele Leute damit tut verköstigen. Dort ist ein Wort drin, wo etwas Spezielles aussagt. Also die Autoren vom Neuen Testament haben da ein spezielles Wort gebraucht und jetzt der Luther, der übersetzt dort mit Erbarmen. Also wo Jesus die 5000 Leute hat gesehen, dann sagt der Luther, Jesus hat Erbarmen gehabt. Andere Übersetzungen machen es schon ein bisschen besser. Die reden dann von Mitleid. Aber ganz richtig würde dort stehen, und seine Eingeweiden drehten sich im Bauch um. Für das Wort, oder? Kannst du ja schlecht den Satz brauchen. Aber das ist intensiv. Wenn Jesus die Menschen sieht und Mitleid bekommt, dann bewegen sich seine Därme. Dann macht das ganz viel mit ihm. Und das ist typisch hebräische Bildsprache. Also wir merken da, das hebräische Denken vom Alten Testament ist sehr stark im Neuen drin, weil der Hebräer hat so eine Bildsprache, für ein Gefühl auszudrücken, dass Jesus eben Mitleid hat. Dann brauchen sie den Begriff vom Darm, der sich da bewegt. Das finde ich ganz spannend, weil es eben auch zusammenhängt. Ich meine, auch die heutige Medizin geht immer mehr dorthin, dass sie sagt, das Psychische und das Physische, das ist miteinander verlinkt. Das gehört irgendwie zusammen. Auch wenn wir zum Psychiater gehen, zum Beispiel wegen einer psychischen Krankheit, dann gibt er zum Beispiel auch Medikamente raus, die unseren Körper näher in Ordnung bringt und damit auch unsere Gefühle. Also, da gehört beides zusammen. Und bei Jesus ist es eben auch so. Wenn er Menschen anschaut, bekommt er Mitleid und bekommt gleichzeitig Bauchweh. Ziemlich heftiges Bauchweh. Wir haben das 11-mal in den Evangelien. Also im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist das Bauchweh. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir haben es dort, wo Jesus die 5000 Leute speisen, die 4000 Leute. Wir haben es dort, wo er den Lazarus von den Toten auferweckt. Dort hat er vorher auch das Bauchweh und an anderen Stellen. Also ganz prominent, an ganz prominenten Orten hat Jesus das Bauchweh. Häufig ist es eben seine Motivation gewesen zum Handeln. Jesus bekommt Bauchweh und er macht er etwas. Beim Lazarus tut er ihn sogar von den Toten auferwecken. Und es ist eben der entscheidende Faktor gewesen bei Weihnachten. Gott hat unser Elend gesehen, unsere miserable Situation und hat gemerkt, da muss ich etwas machen. Ich muss auf die Erde runterkommen. Hey, und das ist ein Skandal. Dass Gott Mensch wird, ist für viele Menschen heute immer noch unverständlich. Wir können es irgendwie, für uns ist das normal geworden. Irgendwie, ja, an Weihnachten, er kommt auf die Erde. Aber es hat noch nichts von seiner Sprengkraft verloren. Jesus hat einen riesigen Schritt gemacht, weil er eine coole Situation hier oben im Himmel hatte. Er hat alle Herrlichkeit gehabt, hat Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn in so einer grandiosen Art und Weise verwirklicht. Er hat es dermassen gut dort oben gehabt, hat aber Bauchweh bekommen wegen uns. und hat dann gefunden, ich gehe auf die Erde und helfe diesen Leuten. Den Schritt finde ich mega stark von ihm. Gott bekommt Bauchweh, weil er auf unsere miserable Situation herabschaut. Das ist unser Gott. Das ist unser Bauchweh-Gott. Egal, wo ich rumschaue, nie finde ich so eine dermassen starke Liebe für deine Geschöpfe. Gottes Schritt, Mensch zu werden, ist so enorm, dass es schwierig ist, sich das vorzustellen. Und wenn ich mich in Gott hineinversetze, dann wäre es, als ob ich mich würde entscheiden, ein Ameise zu werden. Ich überlege mir, wenn ich jetzt ein Ameise wäre, dann hätte ich x Privilegien, die ich liegen müsste. Zum Beispiel könnte ich mich nicht mehr so gut bewegen. Als Ameise hat man irgendwie einen Bewegungsradius von 50 Metern oder so. Also nicht fliegen, nicht laufen, nicht Velofahren. 50 Meter um einen Ameisenhaufen herum. Man ist viel verletzlicher als Ameisen. Da kann dich jemand vertrampen, ein Wanderer oder so. Oder du kannst aufgefressen werden. Als Ameisen ist es nicht so einfach. Du musst auch schwerste Arbeit leisten. Ein Ameisen kann das Hundertfache vom eigenen Körpergewicht tragen. Das ist brutal, wenn du das umschleppen musst. Und so merken wir, wenn Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er sich verletzlich gemacht. Er hat schwerste Arbeit müssen leisten. Und x Einschränkungen hat er auf sich genommen, um uns zu helfen. Und das Krasse ist, Gott hat das gemacht wegen uns. Wir sind ihm so wertvoll, dass er findet, mal, für die Menschen will ich diesen Schritt gehen. Ich will Ameisen werden, um ihnen zu helfen. Das sagt auch der Paulus im Philipperbrief. Das ist die Weihnachtsgeschichte beim Paulus, wenn er sagt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Wenn wir jetzt das ummünzen auf unsere Ameisensituation, dann müsste es dann so heissen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Ameisengestalt an und ward den Ameisen gleich und der Erscheinung nach als Ameise erkannt. Ich bin absoluter Fan von dem Bauchweh-Ameisen-Gott, der dermassen Schritt auf sich nimmt, um uns zu begegnen. Und ich möchte auch dich einladen, ein Leben mit dem Jesus zu verbringen, eine Beziehung mit ihm anzufangen. Wenn du den Schritt wagen willst, mit ihm unterwegs zu sein, darfst du gerne auf mich zukommen, darfst nach der Gemeindeleitung fragen. Wir unterstützen dich gerne in diesem Schritt, sondern ihm zu begegnen. Jetzt habe ich gemerkt, dass das Bauchweh nicht nur etwas zu tun hat zwischen uns und Gott, sondern auch etwas Zwischenmenschliches. Das ist auch in unseren Beziehungen ein Thema. Nicht nur zwischen Gott, sondern zwischen uns. Es braucht eben ein gesundes Mass an Bauchweh, dass wir miteinander können unterwegs sein können. Es braucht eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Empathie, dass wir miteinander gelingende Beziehungen leben können. Jetzt möchte ich euch ein Modell zeigen vom Schulz von Thun, wo das so verdeutlichen soll. Wir haben hier den Teufelskreis. Also, es braucht ein gewisses Bauchweh, dass wir zusammen Beziehungen leben können. Und wenn wir das Bauchweh nicht aufbringen, dann tut es zerbröckeln. Die Beziehung geht nach und nach kaputt. Und das tut der Teufelskreis ein bisschen darstellen. Wir machen es so. Orange oder pink ist hier Person 1. Person 1 beschwert sich wegen irgendetwas. Sie tut sich beschweren. Das Gegenüber, Person 2, fühlt sich wegen dem unter Druck gesetzt. Das hat die Folge, dass sich Person 2 zurückzieht. Du wirst kritisiert, du ziehst dich zurück. Das gibt der Person 1 das Gefühl, dass sie sich alleine gelassen fühlt, dass sie bekommt keine Wertschätzung. Und das führt dazu, dass sie noch mehr nörgeln. Also noch mehr sich beschweren. Und es gibt noch mehr Druck auf Person 2. Und ihr merkt, das dreht sich dann immer mehr und immer mehr. Und wenn man das nicht aufhaltet, dann zerstört es dann eine Beziehung. Jetzt möchte ich gerne noch ein grösseres Beispiel machen, um das zu verdeutlichen. Und dort, das Beispiel ist jetzt nicht vollkommen, die Situationen in unserem Leben sind ein bisschen komplexer als das. Und das andere ist, dass ich es jetzt ein bisschen klischeehaft habe aufgebaut und ich hoffe, ihr werdet es mir vergeben. Das kann auch gleich andersrum aussehen. Und zwar habe ich euch zwei Leute mitgebracht. Die Person 1 ist die Kunigunde. Und Person 2 ist der Unibert. Kunigunde und Unibert. Die zwei waren ein entzückendes Pärchen. Da hat alles dazugehört. Tolle Verwandtschaft, schöne Hochzeit, super Häusli. Der Unibert hatte einen coolen Job in einer Bank, war Manager. Die Kunigunde hat zu 60% in der Zahnarztpraxis gearbeitet und hat nebenbei noch den Haushalt gemacht. Das ist unser entzückender Pärli. Jetzt, nach einer gewissen Zeit, wo sich der Unibert nicht bedankt hat für die Arbeit von seiner Frau daheim und irgendwie sie nicht mehr wertgeschätzt hat, hat sie das Gefühl bekommen, wow, ich werde nicht wertgeschätzt. Ich bin irgendwie alleine gelassen in meinen Aufgaben hier. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie sich hat müssen beschweren. Das war meistens am Abend, wenn der Unibert ist heimgekommen vom Arbeiten, ist er todmüde auf das Sofa gelegert und hat einfach nur seine Tagesschau schauen und einfach mal runterfahren. Und Kunigunde hat gefunden, hey, jetzt muss ich endlich mein Anliegen am anbringen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich muss sagen, da funktioniert etwas nicht. Und sie hat sich angefangen beschweren, dass sie zu wenig Wertschätzung erfahrt. Das ist irgendwie der falsche Moment gewesen für einen Unibert. Er hat eigentlich wollen runterfahren. Und jetzt bekommt er da so eine Drucksituation rein. Sie beschwert sich und er fühlt sich bedrängt. Und die Folge davon ist, dass er so in die Rückzugshaltung reingeht. Es ist jetzt nicht nur einmal passiert. Kunigunde hat noch mehrere so Tagesshow-Killer-Aktionen geliefert, wo sie immer wieder genörgelt, also sich beschwert hat. Und mit der Zeit, wo sich das nachher dreht, hat sich der Unibert immer mehr zurückgezogen. Sie hat sich noch stärker beschwert, er hat sich noch mehr zurückgezogen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wo das am Schluss hat geendet hat. Super wäre sitzen, wenn die beiden würden das Modell von Schulz von Thun anwenden. Der Schulz von Thun, der sagt nämlich, bei einer Konfliktsituation sollst du dich nicht auf das Verhalten konzentrieren, sondern auf das Gefühl und Bedürfnis. Nicht auf die Rechtecke hier, sondern auf die Achtecke soll man sich konzentrieren. Wenn der Unibert und Kunigunde so weiterfahren in ihrem Konflikt und immer ihr negatives Verhalten vor Augen sehen, Weil der Unibert, der sagt, ja, du tust dich gäng beschweren, du tust gäng Druck machen, ich muss mich ja zurückziehen, ich muss flüchten. Umgekehrt sagt Kunigunde, ja, ich sehe dich am Abend gar nicht, ich kann gar nie mit dir reden, wie soll ich denn das sagen, was ich auf dem Herz habe? Also, dort ist Konzentration auf das Verhalten. Und der Schulz von Thun sagt, versuch hier die Richtung zu gehen. Jetzt braucht es eben etwas, dass wir diesen Weg hier gehen. Es braucht ein gewisses Bauchweh füreinander. Es braucht eine gewisse Empathiefähigkeit. Das könnte beim Unibert so aussehen, dass er sagt, wow, meine allerliebste Kunigunde fühlt sich nicht wertgeschätzt. Das wäre das da hier. Fühlt sich alleine gelassen. Da muss ich etwas machen. Und er sagt sich zum Beispiel, wenn ich jetzt noch, das ist der falsche Ort. Fühlt sich wertgeschätzt, muss ich etwas machen. Genau, der sagt er, jetzt gebe ihr mal Zeit, wo sie an ihr Anliegen kann anbringen. Jetzt mache ich mal auch etwas beim Haushalt, was auch immer. Umgekehrt könnte Kunigunde sagen, wow, mein allerliebst Unibert arbeitet den ganzen Tag so streng bei der Bank. Am gescheitsten, ich tue ihn mal lassen, seine Tagesschau schauen, hocke einfach neben ihn her, und wenn er dann seine grösste Frust hätte durchdenken können, wenn er sich beruhigt hat, dann kann ich je nachdem mit ihm ein Gespräch führen. Also, die Richtung ist entscheidend, wenn man sich in die andere Person hineindenkt. Und dort möchte ich dir vorschlagen, dass du es probierst, wieder Schulz von Thun zu machen und diesen Weg gehen. Dass du dich in die andere Person hineindenkst. Bekomm Bauchweh für das Gefühl und Bedürfnis von deinem Gegenüber. Dein Gegenüber kann ganz verschiedene Orte sein. Das kann dein Chef sein, die Lehrmeister, das kann ein Verwandter sein, das kann dein Nachbar sein. Das Coole ist, dass du das System hier eigentlich überall kannst reinbringen kannst. Und dir kannst überlegen, was sind Bedürfnisse, was sind die Wünsche von meinem Gegenüber. Und dort möchte ich dich fragen, wo ist bei dir Bauchweh angesagt? Bei welcher Person hast du den Eindruck, mal, da wäre es mal wieder Zeit, dass ich mich in diese Person reindenke und das Verständnis für ihre Situation bekomme? Hey Leute, das ist nicht einfach «Gefühlst mich, spürst mich Zeugs». Das ist relevant, gerade zum Beispiel morgen an Weihnachten. Wenn wir mit unseren Familien und Verwandten zusammen sind, dann gibt es ab und zu mal, dass irgendein Konflikt aufflammt, dass man sich wegen irgendetwas uneinig ist. Und gerade dort könnte das hier greifen. Gerade dort könnte es helfen, dass wir ein gutes Weihnachtsfest oder ein einigermassen gutes Weihnachtsfest können verbringen. Und dort möchte ich dich fragen, wie schaffst du es, dass du hier über das da kannst reden? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Meistens reden wir eben auch einfach über das. Und da gibt es ein paar Fragen, die uns da her katapultieren. So eine Frage ist zum Beispiel, jetzt wenn wir ein neues Jahr haben, könnte man fragen, was sind deine Wünsche im neuen Jahr? Das ist noch eine Frage, die ist nicht so mega peinlich, das geht noch, zum Fragen. Und dort landet man schnell hier auf dieser Ebene. Da werde ich dich einladen, probier doch das mal aus, wenn du fragst, was sind deine Wünsche für das neue Jahr? Es braucht ein gewisses Mitleid und ein gewisses Bauchweh, dass wir es da herbringen. Und wichtig ist, dass wir da nicht immer müssen hier landen. Es ist ungesund, die ganze Zeit müssen mit Bauchweh rumzulaufen. Das geht irgendwann einmal der Blinddarm, oder? Das wäre nicht so geschickt. Und von dem her möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass man irgendwo ein Bauchweh-Management im Griff haben sollte. Also überlegt ihr, an welcher Person wäre es jetzt dran, diesen Schritt hier zu machen. Ich würde mit euch noch gerne Fallbeispiel anschauen, wie das könnte aussehen. Fallbeispiel 1. Ich, die Mutter der fünfköpfigen Familie, habe am Morgen die Aufgaben für das Weihnachtsessen verteilt. Jedes Familienmitglied weiß, was bis um 18 Uhr vorbereitet sein muss. Viertel vor sechs. Der Salat ist noch nicht gemacht. Ich rufe Anne, Anne, in 10 Minuten muss der Salat fertig sein. Es kommt keine Reaktion. 10 vor 6, immer noch keine Reaktion. Ich gehe genervt zu Annes Zimmer und reiße die Türe auf. Mein Blick auf die weinende Tochter macht mich stutzig. Ich setze mich neben sie und frage, was sie bedrückt. Liebe Lenzkirche, was denkt ihr? Hier, die Mutter, hat die nach dem Schulz von Thun gehandelt oder nicht? Sollen mal alle die Hand aufhaben, die finden, mal, die Mutter, die hat hier nach dem Schulz von Thun gehandelt. Mal Hand auf, wer ist da dafür? Ja, die sind ziemlich geschlossen und ich würde euch jetzt recht geben. Ich finde, wir haben hier, gerade der Schluss, ist doch die Mutter sehr einfühlend, weil sie Türen aufmacht, zwar noch verrückt, aber dann tut stutzen. Also, das ist einfach mal eine gewisse Stärke. Und nachher, die Frage, die sie stellt. Sie fragt dann, was sie bedrückt. Was sie bedrückt, ist auch so eine Frage, die einem schnell daher bringt. Von dem her würde ich sagen, die Mutter hat die Aufgabe erfüllt. Fallbeispiel 2. Dieses Jahr muss es besonders schön werden. Hannelore hat sich schon ganz genau überlegt, wie das Weihnachtsessen sein soll. Sie wendet sich an mich, ihren Mann, und ruft zum Fenster raus. Schatz, kannst du mir 5 Minuten helfen? Ich habe die Hälfte des Parkplatzes vom Schnee befreit und möchte unbedingt fertig sein, bevor die Schwiegermutter angefahren kommt. Später gehe ich ins Haus. Hannelore begegnet mir gehässig. Nun bist du mir keine Hilfe mehr. Ich verstehe nicht, was sie hat. Schließlich habe ich den ganzen Parkplatz geräumt. Was meint ihr in diesem Fall? Hat der Mann nach dem Schulz von Thun gehandelt? Sollen wir alle Hand aufhaben, die finden, er hat nach dem Prinzip gehandelt? Perfekt, hey, ihr seid super. Also an dieser Stelle hier wäre eine Frage dran gewesen, wo der Mann seine Frau fragt, ja, was wünschst du dir, jetzt, wenn ich reinkomme? Dann hat er vielleicht gemerkt, es geht ihr nicht darum, dass er noch etwas tut helfen, sondern sie hat ihm wollen zeigen, wie schön sie jetzt Weihnachten tut vorbereiten. Da der erste Satz, dieses Jahr muss besonders schön werden, oder? Da will die Frau dem Mann zeigen, wie gut sie es macht und so weiter. Und der Wunsch, hinter diesem Wunsch ist er nicht, das hat er nicht gecheckt an dieser Stelle. Gut. Noch das letzte Fallbeispiel. Alle Jahre wieder trifft man sich bei den Großeltern zu Hause. Und Onkel Herbert kann es auch dieses Jahr nicht lassen. Dieses Mal beschwert er sich über die Salatsauce. Sie habe anscheinend viel zu viel Essig drin. Die Verwandtschaft reagiert genervt. Ich finde es schade, dass er die schöne Stimmung wieder mal vermisst. Ich setze mich beim Kaffee neben Onkel Herbert und frage ihn, wie es ihm bei der Arbeit so läuft. Nach den oberflächlichen Themen erzählt er, wie ein junger Mitarbeiter seine Position streitig macht. Nun wird mir bewusst, dass Onkel Herbert im Geschäft zu wenig Wertschätzung erfährt. Und zum letzten Mal, was denkt ihr, die Person beim Familienfest, hat die nach dem Schulz von Thun gehandelt? Die, die finden, ja, er hat gehandelt, sollen doch die Hand aufhaben. Perfekt, ja. Das ist genau so. Jetzt, die Person hat hier nicht eine gute Frage. Sie hat einfach mal gefragt, wie läuft es beim Arbeiten? Das ist jetzt nicht eine Frage, die dich auf die Ebene hier katapultiert. Und gleich im Verlauf des Gesprächs hat sie dann Wege gefunden, zu merken, wow, der Onkel Herbert, der fühlt sich mega unter Druck, weil ein junger, dynamischer Mann jetzt will, einfach besser ist und er nicht weiss, wie er damit so umgeht. Und dort, möchte ich dich ermutigen, zu versuchen, gibt's gerade an Weihnachten, hey, wie komme ich auf diese Ebene? Wie schaffe ich es, dass ich nicht nur das Verhalten anschaue, sondern auf das, was dahinter ist, auf Gefühl und Wertschätzung kann eingehen? Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Ich möchte dich jetzt einladen, mit der Band zusammen das Lied «Jesus, Sohn von Gott» zu singen. Dort ist ganz stark, dass er auf die Erde runtergekommen ist, dass er das Bauchweh hat mitgebracht, um mit uns zusammen zu leben, um uns zu helfen. Und da möchte ich dich bitten, mitsingen und mit einzustimmen und versuchen, das so in die Welt rauszutragen. Amen.